Heinz Niebuhr, der hat auch einige Gedichte vorgelesen, unter anderem ein Gedicht, Die da hinten. Die da hinten sind die Ausgegrenzten, sind die, die so tief gefallen sind, wie keiner mehr fallen kann, die am Endpunkt normalerweise ihres Lebens sind. Und Fazit, keiner geht zu ihnen hin. Also die Gedichte von Niebuhr, muss ich sagen, die waren durch die Bank alle recht auch inhaltsreich und aussagekräftig. Aber mir kam es auf dieses an. Keiner geht zu ihnen hin. Jesus ist auf dem Weg, den die Juden meiden. Wenn die Juden von Galiläa nach Judäa oder von Judäa nach Galiläa gehen, dann gehen sie einmal einen großen Bogen am Meer entlang oder einmal an der östlichen Grenze Samariens entlang, aber nie durch Samarien. Das wäre ein direkter, ein kürzerer Weg, aber es sind eben Menschen, zu denen keiner hingeht. Sie fühlen sich als Juden, als das Volk Gottes über dieses Mischvolk, über die, die sich mit Heiden eingelassen haben, die fremden Göttern dienen. Über die fühlen sie sich so erhaben, dass sie den Weg quer durch Samaria scheuen. Jesus hat keine Angst davor, quer durch Samaria zu gehen. Und er geht nicht nur durch. Seine Jünger tun etwas, was kein guter Jude tun würde. Sie gehen in Samaria in die Stadt und kaufen ein. Waren von Samaritern, die sie zum Leben brauchen, kaufen die Jünger Jesu ein. Das kann doch nicht sein. Wo bleibt denn da das Gesetz der Speisen, der Reinheit? Aber all das stört Jesus nicht. Und Jesus setzt sich an einem Brunnen. Und als er da so sitzt, in der Mittagshitze, ich könnte mir vorstellen, so vielleicht noch ein paar Grad wärmer als bei uns jetzt zur Zeit, sitzt Jesus dort und es heißt, er war müde. Jesus ist als Gott Mensch geworden. Er kam ins Fleisch und damit hat er auch alle menschlichen Regungen. Auch die Regung oder das Wissen um die Ermüdung, ermattet sein, einfach das Bedürfnis, sich auszuruhen. Und dann kommt dort eine Frau an. Ihr kennt alle die Geschichte. Und Jesus tut hier auch etwas, was man als guter Jude nicht tut. Und schon gar nicht als Rabbi. Als guter Jude spricht man keinen Samariter an, geschweige denn eine Frau. Als Rabbi spricht man nicht mal eine jüdische Frau in der Öffentlichkeit an. Und Jesus hat damit keine Probleme, eben auch diese Samariterin anzusprechen. Kennt das Gespräch? Gib mir Wasser. Du, ein Jude, sprichst mich überhaupt an? Bittest mich, dass ich dir einen Gefallen tue? Jesus sagt dann, wenn du mich bitten würdest, würde ich dir lebendiges Wasser geben. Die Frau versteht, lebendiges Wasser, das wäre was. Es gab nämlich ganz unterschiedliche Stellen, wo man Wasser holte. Einmal war es ein Brunnen, der vom Grundwasser gefüllt wurde. Dann gab es einen Brunnen, der ständig frisches Wasser brachte, unter dem eine Quelle war. Und die dritte und die schlechteste Möglichkeit war die Zisterne. Da wurde dann Regenwasser aufgefangen und das stand dann vielleicht ein paar Wochen. Also ich habe da kein Verlangen danach, mich von diesem Wasser, meinen Durst, oder mir von diesem Wasser den Durst zu stillen. Aber so habe ich es gelesen, dieser Brunnen oder wo der Brunnen Jakobs war, ist heute noch eine lebendige Quelle zu sehen. Also nimmt man an, dass der Brunnen, den Jakob gegraben hat, von lebendigem Wasser, also immer frisches Wasser nachgefüllt, gefüllt wurde und damit auch immer frisches Wasser hatte, kein abgestandenes Wasser. Das war für die Frau jetzt der Begriff lebendiges Wasser. Das immer wieder frisch da ist, das kann ich jetzt brauchen. Bist du denn mehr als unser Vater Jakob? Der hat diesen Brunnen gegraben und wir sind froh, dass wir den Brunnen haben. Das sind alles Vorgespräche. Und da die Frau nicht begreift, was Jesus von ihr wirklich möchte, spricht Jesus sie ganz persönlich an, in ihre Situation hinein. Geh und hole deinen Mann. Und nun wird es peinlich. Muss die Frau eingestehen, ich habe keinen Mann. Aha. Jesus sagt, du hast recht. Du hast ganz richtig geantwortet, die Wahrheit gesprochen. Denn 5 Männer hast du gehabt und mit denen du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Eine ganz klare Aussage gegen das, was heute ganz modern ist. Naja, wir leben eben zusammen. Wenn es uns gefällt, ziehen wir zusammen und leben zusammen. Jesus sagt, das ist nicht dein Mann. Das ist keine Lebensverbindung, die trägt. Aber auch das ist nicht der Schwerpunkt. Der Predigttext beginnt nämlich erst, oh, jetzt habe ich mich verschlagen, Entschuldigung, Johannes 4, vom Vers 16 an. Entschuldigung, von Vers 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da. Die wahren Anbeter dem Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Nachdem Jesus ihr auf den Kopf zugesagt hat, wie ihre Lebenssituation ist: Du bist ein Prophet. Du kommst von den Juden, kennst mich nicht und trotzdem sagst du mir haarklein, wie meine Lebenssituation ist. Du bist ein Prophet. Und weil du ein Prophet bist, habe ich jetzt mal eine ganz andere Frage an dich. Da geht es jetzt nicht mehr ums Wasser, sondern da geht es darum, wir Samariter, ihr Juden, wir haben ganz verschiedene Anbetungsstätten. Für die Samariter war es der Berg Garizim, ja, Entschuldigung, ich war mir eben entfallen, Garizim. Von diesem Berg aus hat man die Stelle gesehen, Sichem. Und wem geht etwas auf bei Sichem? Abraham. Sichem war der Ort, an dem Abraham dem Herrn den ersten Altar baute. Also war es schon auch von den Samaritern keine willkürlich festgelegte Anbetungsstätte, sondern im Bewusstsein hier an dieser Stätte, wo wir das sehen, wo Gott dem Abraham begegnet ist und mit ihm gesprochen hat und Abraham diesen Gott angebetet hat, das ist die Anbetungsstätte. Da können wir dem lebendigen Gott Anbetung bringen. Aber ihr Juden, ihr sagt, das ist alles nichts. Wir beten hier an und ihr betet in Jerusalem an. Der Tempel, ein geweihter Ort, von dem Gott gesagt hat, er will dort wohnen. Er möchte dort im Tempel in Jerusalem angebetet werden. Darum sind ja auch viele Juden zu den Jahresfesten immer wieder nach Jerusalem gepilgert, um dort anzubeten. Es war schon eine geheiligte Stätte. Von Gott selbst bestätigt, ausersehen. Konnten die Juden wieder sagen, was habt ihr da, ihr bildet euch da was ein? Und das war nämlich auch ein großer Teil der Spannungen zwischen Samaritern und Juden. Und Jesus sagt, weißt du, Frau, es ist doch gar nicht wichtig, ob ihr jetzt hier auf den Berg geht und dann von dort aus auf diese Begegnungsstätte Gottes mit Abraham schaut oder ob die in Jerusalem in den Tempel gehen. Es kommt die Zeit, wo das eine noch das andere etwas bedeutet. Weder eure Anbetungsstätte noch die Anbetungsstätte in Jerusalem. Der Tempel 70 zerstört, die Juden vertrieben. Es gab keine Anbetungsstätte in Jerusalem mehr. Und auch die Samariter, sie sind dann ja auch mehr und mehr ihrem Götzendienst verfallen. In der Bibelstunde, jetzt am kommenden Dienstag, Mittwoch wird es weitergehen, befassen wir uns mit Philippus in Samaria. Die ganze Umgebung war fasziniert von dem Zauberer. Sie hielten ihn für die Kraft Gottes. Also auch die Samariter hatten keine echte Anbetungsstätte mehr. Jesus sagt, es kommt die Zeit, da wird, egal wo, Gott angebetet. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Aber wenn Gott angebetet wird, dann bedarf es eben nicht nur leerer Worte, sondern dann muss es erfüllt sein. Ihr werdet Gott anbeten oder die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist ist zweiseitig zu verstehen. Einmal geht es um den Heiligen Geist, der uns die Worte gibt, die wir reden, und der vor Gott als Stellvertreter steht, der unser Stammeln vor Gott in klare Worte fasst. Aber auch wir sind nicht nur Fleisch und Blut, wir haben auch einen Geist bekommen. Auch unser menschlicher Geist ist unser Wissen, unser ganzes Denkvermögen. Und wenn wir Gott anbeten wollen, dann müssen wir wissen, was wir anbeten. Denn zu der Frau sagt Jesus, ihr wisst ja gar nicht, was ihr anbetet. Weil ihr nur Worte macht. Ihr habt keine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Aber auch ihr werdet ihn einmal anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Wir Juden wissen, was wir anbeten. Denn wir haben die Stätte Gottes bei uns. Und was viel wichtiger ist, das Heil kommt von den Juden. Im Geist anbeten heißt also auch, nicht einfach nur gedankenlos, naja, ich muss ja nun mein Tischgebet sprechen, es ist auch Zeit, wenn ich abends ins Bett gehe, jetzt schnell nochmal das Abendgebet zu sprechen. Und vielleicht dann auch schon so einfach, naja, das habe ich mal so gelernt. Nein, das ist dann keine Anbetung. Anbetung verlangt auch von uns, dass wir unseren menschlichen Geist, unser Denkvermögen nicht ausschalten, sondern einschalten. Dass wir wirklich uns bewusst sind, zu wem wir reden. Ich denke, es würde keinem Menschen einfallen, der zu einer hohen weltlichen Autorität gerufen wird. Stellen wir uns mal Putin oder Obama vor. Und da kommt jetzt Bauer Lehmann, Schulze Schmidt oder wie auch immer heißen mag, oder Glasermeister oder wer auch immer, kommt dahin und sagt, hey, hallo, alter Kumpel, wie geht's dir denn? Können wir uns das vorstellen? Ich denke mal nicht. Aber genauso wird Jesus oft behandelt. Wir haben es gesungen, er ist unser Freund. Und Jesus selbst sagt, ihr seid meine Freunde. Aber das ist etwas anderes als so eine kumpelhafte Beziehung. Jesus ist der Sohn Gottes und damit Gott. Wir haben ihn im Geist, im völligen Bewusstsein, mit wem wir reden, anzubeten. Und in der Wahrheit. Vor Menschen verbergen wir ja gern die Wahrheit, überhaupt wenn es eine schlechte Nachricht ist. Unsere Fehler werden übertüncht. Aber das, was positiv ist, das wissen wir alle zu sagen. Die Fehler der anderen, naja, die können wir dann auch noch schnell erwähnen, um uns in ein gutes Licht zu stellen. In der Wahrheit anbeten. Das heißt, dass ich mich zu mir selber bekennen muss, auch zu meinen Fehlern, zu meinen Sünden, zu meinen Schwächen. Ich kann und ich brauche Gott nichts vormachen. Aber wahre Anbetung geschieht eben in der Wahrheit. Und zum anderen heißt es eben im Geist und in der Wahrheit, wer oder was ist Wahrheit? Pilatus sagt zu Jesus, was ist Wahrheit? Jesus selbst gibt eine Antwort darauf. Ich bin die Wahrheit. Und darum sagt Jesus auch an einer anderen Stelle, ihr werdet in meinem Namen den Vater anbeten. Ihr dürft euch direkt in meinem Namen, im Namen der Wahrheit, an Gott wenden und mit ihm reden. Das heißt einmal, wir sind auf unsere ganz persönliche eigene Einstellung im Gebet gefragt, aber auch an das Wissen gebunden, dass all unser Beten ohne die Wirkung des Geistes, des Heiligen Geistes und ohne das Wirken der Wahrheit Jesu Christi letztendlich dasselbe Urteil empfangen würde, wie das, was die Samariter empfangen. Ihr wisst nicht, wen ihr anbetet. Wenn es nur Worte sind, dann ist das das Urteil. Ja, sagt die Frau, wir haben ja gehört und wir wissen es ja auch. Irgendwo soll ja da mal ein Messias kommen und der wird dann Christus genannt werden. Und der wird uns ja dann auch das sagen, was nötig ist. Und dieser Samariterin sagt Jesus, was er den Juden nie gesagt hat. Als er dann vor dem Hohen Rat stand und der hohe Priester ihn fragte, bist du der Sohn Gottes? Da sagt Jesus, du sagst es. Aber vorher hat er nie davon gesprochen, dass er der Christus, der Sohn Gottes ist. Weil die Juden eine ganz falsche Vorstellung mit dem Kommen des Messias verbunden haben. Aber dieser Frau, die so verachtet war, dass sie bei der Mittagshitze ihr Wasser holen musste, dieser Frau sagt er, ich bin es. Ich bin der Messias. Ich bin der Verheißene. Das muss man sich wirklich einmal vorstellen, welche Bedeutung das Gespräch nicht nur für die Frau, sondern auch für Jesus hatte. Dass Jesus dieser Frau sagt, ich bin der Messias, der jetzt mit dir redet. Ganz handgreiflich, ganz sichtbar, spürbar, hörbar bin ich da. Und genau darauf kommt es an, das auch so anzunehmen, wie es die Frau angenommen hat. Wenn Christus uns anspricht durch sein Wort, dass er der ist, der unserem Leben Ziel und Sinn gibt, dass er der ist, der auch all die Fragen, die uns Menschen so bewegen und gegeneinander aufbringen, der wird die Fragen beantworten. Und er will uns auch jetzt und hier schon Antwort geben. Sicher wird manche Frage offen bleiben. Auch bei manchem Gespräch muss ich sagen, kann ich nicht beantworten. Das muss ich einfach so stehen lassen, wie es in der Bibel steht, auch wenn ich es nicht erklären kann. Aber dass Jesus Christus der Erlöser ist, der Retter ist, der uns Heil und Frieden anbietet, der steht auch heute da und sagt, ich bin's. Ich bin der Christus. Ich bin der Gesandte von Gott, der Erlöser. Und einen Satz sagt Jesus noch zu der Frau, bevor er sich zu erkennen gibt. Es ist die Stunde gekommen. Und für Jesus war das nicht nur so eine Zeitbestimmung, jetzt 10.15 Uhr oder 10.17 Uhr. Das ging nicht um diese Stunde. Wenn Jesus von der Stunde gesprochen hat, dann hat er immer von der Stunde seines Opfers gesprochen. Er geht nach Jerusalem, um dort für die Schuld, für die Sünden der Menschen zu büßen, zu bezahlen und den Menschen Freiheit und Erlösung zu erwirken. Es kommt die Stunde und ist schon gekommen, sagt Jesus. Und wenn wir dann Abendmahl feiern, genau geht es darum, dass wir uns dessen bewusst machen. Er, der sich bekennt als der Sohn Gottes, als der Messias, als der Heilbringer, als der, der uns erkauft, uns erlöst hat, dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden, es uns vergegenwärtigen, dass Jesus mein Leben freigemacht hat von Schuld und Sünde. Und ich wünsche es jedem, auch dein Leben. Amen.